Wir sind in Rabbit Holes im Internet verschwunden, waren zum Teil nicht mehr ansprechbar für Freunde und Familie.
Und das alles, um in diesem Podcast ausführlich über das Phänomen K-Pop zu sprechen.
Wenn ihr eh schon K-Pop-Fans seid, hoffen wir, dass ihr trotzdem noch was Neues erfahrt und euch auch einfach wiederfinden könnt in dem, was wir erzählen.
Und für alle anderen, wir werden K-Pop ganz vom Anfang an betrachten und euch einen Überblick geben. Die Geschichte, die Bands und ihre Entstehung, die Fans, politische Aspekte, wo es auch Kritik gibt und wie K-Pop mittlerweile auch bei uns hier angekommen ist. Das Phänomen K-Pop eben, das wirklich als Phänomen bezeichnet werden kann, weil es mittlerweile einfach ein so unglaublich umfangreiches Thema ist.
Wir sind Rebecca Rodrian aus der SWR3-Redaktion und Benedikt Wiele aus der SWR3-Musikredaktion.
SWR3 Report.
K-Pop, Korean Popular Music, ist quasi der Sammelbegriff für koreanischsprachige Popmusik. Und das ist Musik, die sich zusammensetzt aus Hip-Hop, aus R&B und aus Elektroelementen. Das erstmal so die musikalische Definition. Und wir gehen auch ein bisschen in die Geschichte rein, würde ich mal sagen.
Dazu geht's jetzt zurück ins Jahr 1990. Das Land Südkorea kam aus einer Zeit politischer Unruhen, Militärdiktaturen und wechselnde Herrschaften.
Politisch einfach sehr unsicher.
Dann kam die Demokratie. Und mit der Demokratie hat sich auch in der Kulturszene alles verändert.
1992 gab es eine Band, eine Gruppe. Sie nennt sich Seo Taiji and Boys. Es sind drei Jungs aus der Hauptstadt Seoul gewesen und die haben eben Rap und auch Rock damals und Techno in ihre Musik einfließen lassen und das dann mit koreanischen Texten versehen. Und das war dann eben was Neues.
Und man muss dazu sagen, wenn man sich diese Sachen anhört, mhm, und man eher jetzt eben nicht im asiatischen Raum aufgewachsen ist, sondern eher bei uns, das klingt ein bisschen nach New Kids on the Block.
Oder Beastie Boys.
Oder Beastie Boys. Also ehrlich gesagt war ich überrascht, weil ich fand's richtig cool.
Ja, es ist auch, es ist halt echt oldschool-mäßig, ne?
Und sie hatten eben so einen Song, der sich zusammensetzte, wie du gerade schon gesagt hast, aus so Hip-Hop, Rap und Rock-Elementen. Und mit diesem Song wollten sie bei einer Talentshow ganz groß durchstarten. Mhm. Und diese Story müssen wir kurz erzählen. Weil das hat auch mit der Geburt des K-Pop, wie wir es heute kennen, zu tun. Sie waren also auf dieser Talentshow und haben ihren Song I Know dort performt. Und das ist so ein Ding, da muss man schon sagen, da wird viel gehüpft, getanzt, so fast Breakdance-artige Moves auf der Bühne gemacht. Das geht schon richtig ab. So, da sitzt natürlich, ihr kennt Talentshows, eine Jury. Und die Jury hat was gesagt.
Wir hassen das.
So in der Art, genau.
Also der ganze Tanzstil und diese ja, melodiearme Musik und dieses Wilde und sowas, 150% Vollgas, das kam halt überhaupt nicht gut an. Man muss aber auch dazu sagen, die Musik zu der Zeit, die in Südkorea angesagt war, waren halt Balladen oder Folksongs. Und da ging es halt ja um Demokratie, also demokratiestärkende Lieder, weil wir hatten ja noch nicht lange Demokratie. Also alles sehr ja brav und seicht eigentlich. Und dann kommen hier eben Seo Taiji and Boys mit so einem Brecher ums Eck.
Die Jury war mäßig begeistert.
Entsetzt.
Aber man hat schon festgestellt, diese Art kommt dann am Ende doch gut an, weil die Leute fanden es irgendwie gut,
ja,
die das gesehen haben.
Vor allem die Jungen halt. Ne? Das ist ja immer so, wenn sich sowas Neues entwickelt oder so, dass da halt oft eine Jugendbewegung auch dahinter steckt.
Und deswegen war dann dieser Song wochenlang an der Spitze der Charts. Und man sagt so ein bisschen, ja tatsächlich, das ist so der Start der Art, wie K-Pop heute klingt, obwohl es noch komplett anders klingt.
Zurück ins Heute. Über K-Pop gibt's viele Klischees.
Alles nur bunte Plastikmusik, Oberflächlichkeit, das hören nur Teenager.
Das ist vielleicht auf den ersten Blick so. Okay, die Texte sind nicht immer so super tiefsinnig, aber wir sprechen ja auch von Popmusik im weitesten Sinne.
Und die Outfits oder auch Musikvideos sind wirklich sehr bunt und knallig. Aber K-Pop ist mittlerweile ein weltweites Kulturphänomen, das immer größer und größer wird und jetzt langsam auch so bei uns richtig angekommen ist.
Ein K-Pop-Song, den alle kennen.
Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Oppa Gangnam Style.
Psy. Psy, dieser südkoreanische Rapper, hat mit diesem Song YouTube-Rekorde gebrochen. Und das war eigentlich, obwohl dieses Lied ja nicht ganz so ernst zu nehmen ist. Es ist eigentlich fast so wie eine Art Persiflage.
Eigentlich eine Satire, genau, auf K-Pop, also schon fast.
Quasi K-Pop, was ja eh schon überzeichnet ist, nochmal überzeichnet. Aber trotzdem hat dieser Song K-Pop international zum ersten Mal so richtig aufblitzen lassen, sozusagen.
Aber schon vorher gingen da so kleine Wellen vorweg. Und es gibt einen Begriff, den man in Südkorea offenbar sagt, die sogenannte Hallyu. Und die beschreibt, das heißt also, Hallyu heißt sowas wie die koreanische Welle oder der koreanische Einfluss. Und das beschreibt den Siegeszug der südkoreanischen Popkultur. Also Asien wird geflutet mit allen möglichen Sachen, also mit Filmen, mit Musik natürlich, wenn wir jetzt über K-Pop sprechen. Und von da schwappt es dann weiter rüber nach Südamerika und dann eben nach Amerika und dann eben auch nach Europa.
Eine Sache, die im K-Pop besonders ist und die uns auch nachhaltig beschäftigt hat, ist die Ausbildung und Entstehung der Bands.
Damit sind wir bei einem der wichtigsten Themen überhaupt im K-Pop. So ein kleines bisschen kennen wir das von den 90s Girls und Boybands wie den Backstreet Boys, Take That oder Spice Girls. Da gibt es schon durchaus Parallelen zu den K-Pop-Bands, aber im K-Pop hat das nochmal eine ganz andere Ebene.
Hinter K-Pop stecken eigentlich große Talentagenturen. Die größten oder bekanntesten sind SM Entertainment, YG Entertainment, JYP Entertainment oder Big Hit Entertainment. Und diese Labels wurden gegründet von früheren K-Pop-Stars oder Legenden sind sie ja heute quasi schon, also aus den 90ern. Zum Beispiel Yang Jung-suk von COTG & Boys, der ist heute der Chef von YG. Und diese Labels oder Talentagenturen, die bieten sozusagen ein Rundum-Paket. Also die sind das Plattenlabel, die sind das Management, die sind aber auch für Songwriting und Producing zuständig. Und wenn wir bei Producing sind, dann ist es so, dass es manchmal Produzenten gibt, die wirklich für eine dieser Agenturen arbeiten. Zum Beispiel bei YG ist es Teddy Park, der war auch selber mal in einer K-Pop-Band und jetzt ist er aber Producer und schreibt alle Songs von Blackpink. Zu Blackpink und BTS kommen wir nachher auch noch, wenn wir über die Bands sprechen. Also im K-Pop ist es so, dass das Songwriting manchmal von einem gemacht wird, aber auch auf verschiedene kreative Köpfe verteilt wird und in sogenannten Songwriting-Camps entsteht. Dass also wirklich einfach ganz viele Songwriter zusammensitzen und einfach Songs schreiben, die dann wieder an die Bands verteilt werden.
Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, was passiert in diesen Talentagenturen? Ich habe in einem Artikel Zahlen gefunden zu einer Audition, also man muss sich dann bewerben für so eine Talentagentur. Zu der Talentagentur SM kommen im Jahr 2019 25.000 Menschen. Boah. Nur in Südkorea. Weltweit bewerben sich auch noch mal mehr Leute auf Plätze in dieser Talentagentur. Und wie viele Plätze gibt's? 30. Krass.
Voll. Und wenn du sagst Menschen, dann müssen wir das ein bisschen konkretisieren. Kinder im Alter von 10, 11 Jahren, die sich da bewerben, ob sie das aus freien Stücken machen. Und diese Talentagenturen nehmen sie unter Vertrag und bilden sie intensiv aus.
Und das kann jahrelang dauern, also von 2 Jahren bis 7 Jahren. Und das Ziel ist in diesen Agenturen, also wenn ich jetzt in dieser Agentur wäre, dann ist es so, ich kann Punkte sammeln und je mehr Punkte ich habe, desto näher komme ich meinem Ziel, nämlich am Ende vielleicht für eine der Bands ausgewählt zu werden und dann zu einem sogenannten Idol zu werden, weil die Mitglieder von K-Pop-Bands nennen sich Idols.
Und wie kannst du diese Punkte sammeln? Indem du gut bist bei Fremdsprachenunterricht, Tanz- und Gesangstraining, in normaler Schulbildung. Du bekommst aber auch Benimmkurse oder wie du mit Fans umgehst, wie du dich im Fernsehen verhältst, wie du mit Journalisten sprichst. All das, also wirklich so eine komplett von A bis Z Ausbildung, bekommen da diese Talente, die dann später eben zu den Idols werden. Und wer ein Idol ist und in der Ausbildung gut war, der hat eben die Chance, in einer Girl- oder Boygroup zu sein. Es hat ein bisschen was von Profisport, Fußballausbildung.
Nachwuchsleistungszentrum.
Gutes Wort dafür. Was es ja bei uns schon auch gibt. Also wenn die kleinen Jungs irgendwie in der G-Jugend schon anfangen zu kicken und dann aber nicht genau wissen, in welches Tor soll ich eigentlich schießen. Und dann geht es aber so weiter. Und mit 15, 16 ist dann die Frage, gehst du auf ein Internat, bekommst du einen Vertrag? Das ist ein bisschen vergleichbar, aber bei K-Pop natürlich trotzdem nochmal eine andere Qualität.
Und wenn diese Verträge geschlossen werden, sei es jetzt schon in der Ausbildung als auch dann für die Idols, wenn sie tatsächlich in einer Band sind, gibt es oder gab es auch zum Teil Klauseln, die nicht ganz so cool vielleicht für den Menschen an sich ist, um es mal so zu formulieren. Da ist die Rede von zum Teil Beziehungsverboten, also dass man eben keine Beziehung mit jemandem haben darf. Da gab es so ein krasses Zitat von einem Musikmanager, Bernie Chu, der hat gesagt über diese No-Dating-Klauseln irgendwann mal: Dating wird in einem Atemzug mit Drogen genannt. Mhm. Skandale mit Alkohol, Drogen oder sogar Dating, ne, schließt das mit ein, schlagen nicht nur Wellen im Bereich der Unterhaltungsnachrichten, also so News, die wir so kennen von unseren Promis, sondern auch im Bereich der Finanznachrichten. Und das ist interessant, da viele der größten koreanischen Musikmanagementunternehmen, also diese Talentagenturen, auch öffentlich gehandelte Aktien an der koreanischen Börse sind. Das heißt, wenn es schlechte Schlagzeilen über ein Mitglied einer Band gibt, weil vielleicht eine Beziehung oder irgendwie anrüchige Fotos oder sogar vielleicht noch ein Alkoholschlückchen dazu getrunken, dann kann das Einfluss auch auf die Börse haben. Und das ist echt krass.
Es ist, wie man schon merkt, ein krasser Druck, der da herrscht. Es ist ein super harter Wettbewerb. Wer nicht gut ist, der wird einfach aussortiert. Du hast schon diese Sklavenverträge, wie man es eigentlich fast nennen kann oder wie man es nennen konnte. Heutzutage hat sich das ein bisschen verändert. Diese Verträge, die nehmen einfach krassen Einfluss auf diese Menschen, Privatleben, Beziehungen. Aber tatsächlich war es auch mal so, dass es eine Art Zwang zu Schönheits-OPs gab, also dass sich die Idols dessen unterziehen mussten. Und dann gibt es auch noch relativ wenig Kohle dafür. Also das steht dann noch unterm Strich quasi. Es gibt auch ein Beispiel von der Gruppe TVXQ und die haben 2009 ihre Talentagentur SM verklagt, denn die waren in einem 13-Jahres-Vertrag, was sehr lang ist, und haben eben nicht so wirklich viel Geld für ihren Erfolg bekommen und haben dann auch Recht bekommen tatsächlich, dass das so nicht zulässig ist. Und heutzutage wird das auch von der Regierung, von der Korean Fair Trade Commission geprüft, die Verträge der großen Agenturen, dass es eben so eine gewisse Linie nicht mehr überschritten wird. Aber trotzdem ist es immer noch so, der Druck ist super hoch, es gibt viele, die das machen wollen. Im K-Pop muss alles eigentlich perfekt sein. Und wer es dann eben schafft, und diese Ausbildung, die ist ja qualitativ mega. Also wie die da rausgehen als perfekte Tänzer und Tänzerinnen, die haben alle perfekt ausgebildete Stimmen, die wissen, wie sie sich verhalten auf der Bühne, im Fernsehen oder so. Also es ist quasi die ideale Ausbildung eigentlich, wenn du auf sowas Bock hast. Dann hast du eben die Chance auf eine richtig große Karriere.
Und wenn ihr euch jetzt so ein bisschen fragt, hä, das ist doch irgendwie alles so unecht, so zusammengewürfelte Bands und so weiter. Das sind ja irgendwie nur einzelne Leute, wo geguckt wird, wer ist am besten, und die sind dann zusammen. In Südkorea gibt es so diese Grundidee, dass man einen Star kreieren kann. Mhm. Also nicht, dass man wahnsinnig talentiert, toll und klasse ist und dann einfach dadurch entdeckt wird, ja, sondern dass man sich dahin arbeiten kann. Und das ist so ein bisschen ein anderes Denken und das muss man sich, glaube ich, immer noch mal im Hinterkopf behalten.
Ja, und im Grunde ist ja eigentlich die Message dahinter: Es können alle schaffen, wenn sie nur hart genug an sich und an ihrer Karriere arbeiten.
Wer profitiert eigentlich vom K-Pop?
Auch im K-Pop geht es natürlich um Geld. Und klar, auch Plattenlabels in den USA, England oder Deutschland profitieren massiv von ihren Künstlerinnen und Künstlern. Aber im K-Pop hat das nochmal eine andere Qualität. Diese Talentagenturen investieren in einen, geben auch wirklich pro Idol einen ganzen Haufen Geld aus, aber das muss erstmal zurückgezahlt werden. Und wenn du dann eine erfolgreiche Band bist, dann geht das relativ einfach. Aber wenn es halt nicht so richtig klappt mit dem großen Durchbruch, dann können tatsächlich die Idols auch in finanzielle Schwierigkeiten kommen.
Wer natürlich auch profitiert, du hast es eben schon angesprochen mit den Schönheits-OPs, ist die Schönheitsindustrie. Mhm. Es gab ein Interview mit einem Schönheitschirurgen, der das mal so ein bisschen aufgedröselt hat. Dieses Schönheitsideal ist ovales Gesicht, Kulleraugen mit einer europäisch doppelten Lidfalte, Stupsnase, makelloser weißer Teint, das sogenannte Bagel-Face. Und das setzt sich zusammen aus Babyface und Glamour. Und das hat jetzt nicht unbedingt was mit K-Pop zu tun, wird aber natürlich durch perfekt aussehende, in diesem Schönheitsideal Menschen vorgegeben. Und der hat dann in einem BBC-Bericht weitererzählt, wie so ein klassischer Operationslebenslauf aussieht in Südkorea mitunter. Also offenbar sind 50% der unter 30-Jährigen da schon operiert.
Das ist ganz normal eigentlich. Ne?
Ja. Mit 18 bekommt man dieses Doppellied. Der Nose-Job ist ab 20 dran und dann gibt's auch noch Fat Crafting, also Einspritzen von Bauch- und Hüftspeck ins Gesicht, um eben ein ovaleres Gesicht zu bekommen. Und dann natürlich hier Fettabsaugung, Hyaluron, was kein Mensch aussprechen kann, Lifting ins hohe Alter. Also das ist richtig krass und wird natürlich auch durch Vorbilder, insbesondere dann durch K-Pop-Bands, die natürlich perfekt aussehen, nochmal gefördert.
Mhm. Wer noch von K-Pop profitiert, ist natürlich die südkoreanische Wirtschaft. Ich habe eine Zahl. und zwar nur BTS, nur die eine Band, sind etwa 3,6 Milliarden Dollar für die südkoreanische Wirtschaft wert im Jahr. Also K-Pop wird durch die Regierung gefördert und ist momentan das Thema dort. Im Jahr 2017 wollten einer von 13 Touristen und Touristinnen wegen K-Pop Korea besuchen.
K-Pop ist heute eine riesige Branche, in der es um viel Geld und damit auch um Macht geht. Wir müssen also auch über die Kritik und die negativen Seiten sprechen, denn das gehört auch zum Phänomen K-Pop.
Und zwar gibt es immer wieder Berichte über sexuelle Ausbeutung und Machtmissbrauch, natürlich auch hier leider vor allem gegen Frauen, also gegen die weiblichen Idols. So Themen wie Mental Health sind immer noch ziemlich Tabuthemen. Es gibt teilweise krasse Shitstorms, denen sich die Idols ausgesetzt sehen und so. Und tatsächlich ist das Genre auch immer wieder wegen mehrerer Selbstmorde von K-Pop-Stars in den Medien. Alles keine schönen Themen, die da immer wieder hochkommen und die sicher mit dieser ganzen Situation, wie diese Branche funktioniert, eben auch zusammenhängen.
Die K-Pop-Bands.
Davon gibt's wahnsinnig viele.
Und vor allem in dieser kurzen Zeit. K-Pop ist ja ein junges Genre, die Anfänge in den 90ern, aber so richtig groß ist es eigentlich erst seit den 2010ern.
Aber in dieser kurzen Zeit ist eben schon wahnsinnig viel passiert. Hallyu, The Korean Wave eben.
Die da wirklich ganz vorne dran steht, ist natürlich
BTS.
Anfang der 2010er gegründet und heute sind sie die erfolgreichste Boygroup der Welt.
Band ist irgendwie dann doch ein bisschen anders als alle anderen K-Pop-Bands. Wir versuchen das mal so ein bisschen aufzudröseln. Wir haben gerade schon gesagt, dass sie wahnsinnig erfolgreich sind, wenn nicht die erfolgreichsten. Aber wer sind die denn überhaupt? Und darauf freue ich mich jetzt am allermeisten, die Bandmitglieder von BTS. Bei BTS, was auch interessant ist, sollte eigentlich eine Hip-Hop-Band sein.
Sind sie ja auch in Teilen, in Zügen.
RM, das ist das erste Mitglied von BTS, sozusagen der Ausgangspunkt dieser Boyband. Mhm. Ein Rapper, der schon vorher Mixtapes rausgebracht hatte. Irre, also wirklich krasse Skills so. Ich habe mir mehrere Videos, Fan-Videos zu BTS-Mitgliedern angeschaut und versucht, das Destillat rauszuziehen. Er spricht am besten Englisch in der Gruppe. Mhm. Er ist wohl ein bisschen tollpatschig, aber auch so ein bisschen der Anführer.
Der Leader.
RM. Dann kommt Jin. Der wollte eigentlich Schauspieler werden, wurde dann aber von einem Scout angesprochen, weil er so gut aussieht und ist das älteste Mitglied der Band und er soll auch der lustigste der Band sein. Jetzt kommt Nummer 3. Sugar.
Aha.
Der war vorher Underground-Rapper, auch richtig guter Typ und der hat einen richtig krassen Flow und der hat immer sehr viele inspirierende Worte für seine Fans.
Ah, ja.
Also sowas wie glaubt immer an euch selber und solche Sachen.
Mhm.
J-Hope, der ist ein krasser Tänzer, kam auch eher vom Tanz, hat sich aber Rap-Skills drauf geschafft und macht jetzt tatsächlich auch viel Songwriting, auch für die Band, weil du vorhin ja gesagt hattest, es gibt Songwriter für die einzelnen Band. Bei BTS
ja,
ist
das
es anders.
Ist außergewöhnlich, weil die eben selber bei ihren Songs sehr viel mitschreiben, mitproduzieren und sowas.
J-Hope bringt alle oft zum Lachen und er kuschelt gerne mit seinen Bandmitgliedern.
Selbstverständlich.
Da wurden Ausschnitte gezeigt. Ich denke, das ist genauso.
Bei wem waren wir? Fünf?
Sechs? Eins, zwei, drei, vier. Jetzt kommt der fünfte.
Okay.
Jimin. Mhm. Der ist auch ein krasser Tänzer und deswegen auch zu BTS gekommen. Der war so ein Contemporary Dancer. Der ist sehr süß und zugänglich und er muntert die anderen immer auf.
Mhm.
So, dann gibt es noch V, der vorletzte. Der ist tatsächlich durch dieses, wie die anderen auch, aber ne, durch dieses Training bei Big Entertainment ist der da durchgegangen. Der war eigentlich Student, er kann Saxophon spielen. Und er war, wenn ich das richtig verstanden habe, eigentlich mit einem Freund bei einem Casting und hat dann da eher so durch Zufall mal mitgemacht und wurde dann entsprechend
Natürlich.
Entdeckt und aufgenommen. Große Geschichte. Und er ist befreundet mit Jimin, dem Tänzer, schon seit der Highschool. Außerdem fotografiert er gerne und mag Kunst.
Natürlich.
So, merkst du dir das alles?
Ich merke mir, nachher wird alles abgefragt.
Genau. Jungkook ist der Jüngste. Er hat irgendwann bei einem Casting mitgemacht und wurde bei diesem einen Casting nicht genommen. Aber danach haben ganz viele Talentagenturen bei ihm angefragt. Also weil da wohl Potenzial gesehen wurde. Und das ist der, wenn BTS unterwegs sind und die machen oft so Videos, so Follow Us Around und so weiter, das macht er dann auch gerne. Das waren die Bandmitglieder.
Ihr merkt schon, alles verschiedene Charaktere. Und das ist auch sehr wichtig bei dieser ganzen Boy- und Girl-Group-Geschichte. Alle haben einen eigenen Stil, alle sehen ein bisschen anders aus, alle stehen für andere Werte und haben verschiedene Rollen in dieser Gruppe. Auch ganz typisch für K-Pop-Bands. Wichtig, dazu kommen wir nachher auch nochmal. Ich habe noch ein paar Zahlen mitgebracht. Gerade Social Media spielt natürlich in dieser ganzen K-Pop-Welt eine sehr große Rolle. Und die sind tatsächlich auch die erste K-Pop-Band, die das Genre auch auf die für uns gängigen Social-Media-Plattformen gebracht haben. Also Twitter und Instagram und TikTok und so weiter. Und die waren da halt von Anfang an sehr aktiv und im Austausch mit ihren Fans. Und das ist vor allem auch ein Grund, warum sie heute da stehen, wo sie stehen. Sie haben es außerdem geschafft, als erste koreanische Band mit einem Album auf Platz 1 der amerikanischen Billboard-Charts zu landen. Und sie waren die erste K-Pop-Band, die das Wembley-Stadion in London ausverkauft hat.
Ich habe noch eine Sache gelesen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich konnte das nicht final verifizieren. Mir erschien es aber sehr, sehr logisch. Und zwar, irgendwann hat sich ja One Direction getrennt.
Mhm.
Und das war so der Moment, wo man richtig reingebuttert hat, weil man dachte, die Welt braucht eine neue Boyband. Und dann hat BTS sozusagen angefangen, auch englische Textzeilen in ihre Songs reinzumachen.
Wenn wir gerade schon bei Textzeilen sind, das ist auch noch eine wichtige Sache, die für BTS steht, dass die sich auch tatsächlich kritisch in ihren Songs mal äußern, was immer noch eher ungewöhnlich ist, vor allem auch im K-Pop, und schreiben zum Beispiel Songs über das Bildungssystem in Korea, was eben sehr streng ist. Der zugehörige Song wäre No More Dream.
Und das Interessante ist auch, dass BTS sehr viele auch so Texte machen, so Selbstliebe und solche Sachen.
Genau, Mutmacher-Songs.
Genau, und das ist auch das, was wohl bei den Fans sehr gut ankommt. Über die Fans wollen wir später nochmal gesondert sprechen. Aber ich muss sagen, ich fühle mich ein bisschen verbunden jetzt mit BTS.
Was sie alles machen, ihr werdet es im weiteren Verlauf dieser Folge noch merken, wo die überall mit drin stecken, was auch über die Musik hinausgeht. Denn K-Pop ist nicht nur Musik. K-Pop ist eine riesige Bewegung, ja, und es geht weit über die Musik hinaus. Es geht hin bis zu sozialen Projekten und Aktivitäten. Die sind super aktivistisch im Internet. Werden wir gleich noch drüber sprechen. Und das alles vereint halt BTS vor allem in sich.
Wir wollen euch jetzt noch eine weibliche K-Pop-Band vorstellen und das ist Blackpink. Vielleicht, Benny, kannst du noch mal kurz sagen, warum wir uns jetzt ausgerechnet die beiden rausgepickt haben? Weil es gibt so unfassbar viele Bands, aber wir können einfach nicht über alle so viel sprechen.
Zumindest im Moment ist es eben so, dass BTS als männliche Boygroup und Blackpink als weibliche so die Vorzeigebeispiele eigentlich sind. Die sind jeweils von den Streaming-Zahlen megamäßig erfolgreich, von den Rekorden und vor allem halt auch, was jetzt hier den europäischen Markt angeht, sind die einfach am meisten auch schon bei uns angekommen und deswegen konzentrieren wir uns eben vor allem auf diese beiden Bands.
Jetzt aber mal zu der weiblichen K-Pop-Band Blackpink.
Genau, bei denen ging es so 2016 ungefähr los.
Die sind nur vier.
Die sind nur vier, aber das mindert nicht ihre Hits. Ich zähle mal ein paar auf. How You Like That, Kill This Love, Kiss and Make Up. Just wanna kiss and make go one last time. Bei den vier ist es so, die sind als Band erfolgreich, die haben aber auch erfolgreiche Solo-Karrieren mittlerweile.
Die sind in dem Fall in YG Entertainment, als Idols ausgebildet worden und eben entsprechend zusammengepackt worden. Und die haben ganz oft auch Teile des Refrains tatsächlich auf Englisch und die Strophen auf Koreanisch. Und Blackpink ist die erste K-Pop-Band, die tatsächlich auch auf dem Coachella-Festival aufgetreten ist, mal als Headliner. Und das zeigt ja schon, inwieweit tatsächlich auch in den USA Coachella-Festival, da treten die Größten der Größten der Größten und die Allergrößten auf und eben entsprechend auch Blackpink.
Und nicht nur im Live-Geschäft haben sie da quasi so einen ersten Step gemacht als K-Pop-Band, sondern auch online. Deren Songs haben alle Millionen, hunderte Millionen Streams und auch ihre Musikvideos, die alle total bombastisch sind, haben einfach wahnsinnig viele Aufrufe. Also verschiedene Streaming-Rekorde gehen auch noch aufs Konto von Blackpink.
Wir möchten noch so ein paar Namen droppen, die beim K-Pop wichtig sind.
Dafür gehen wir nochmal zurück an den einigermaßen Anfang, als K-Pop hier bei uns international auch bekannter wurde. Und da gab es die Boygroup Big Bang, eine der ersten K-Pop-Bands, die das Genre zu der gleichen Zeit wie Gangnam Style ungefähr auch außerhalb des asiatischen Markts bekannt gemacht haben. Waren übrigens auch die erste K-Pop-Band überhaupt in den amerikanischen Charts. 2012 war das. Allerdings da noch ein Satz. Es gibt einen kleinen Skandal um die, denn ein Mitglied hatte Probleme wegen illegaler Prostitution.
Dann eine Band Red Velvet.
Die haben nämlich, das ist die verrückte Geschichte bei denen, 2018 in Nordkorea gespielt. Quasi zur Völkerverständigung. Die waren sich ja mal eine Zeit lang ein bisschen näher gekommen, auch mit den Olympischen Winterspielen und sowas.
Hintergrund, ihr wisst Bescheid, Nord- und Südkorea getrennt.
Genau,
Nordkorea,
also hart
schwierig.
Getrennt.
Ne?
Und damals traten die, und es gibt ein Musikvideo davon, wie Red Velvet ihre K-Pop-Show in Nordkorea abziehen. Also halt, ne, da passiert immer wahnsinnig viel auf der Bühne. Tanzen, Lichter, Vollgas. Und das Publikum in Nordkorea sitzt einfach drin und verzieht keine Miene. Es ist der Wahnsinn. Also Red Velvet Girl Group, die sogar schon mal in Nordkorea gespielt haben.
Dann gibt es noch eine Band, die heißt EXO und die ist auch ganz schön wichtig für K-Pop.
Interessant an denen ist, dass sie sich auch aus chinesischen Mitgliedern zusammensetzt. Und die haben 2018 bei den Olympischen Winterspielen auch gespielt.
Dann Bands, die vielleicht noch wichtig wären, wenn SHINee zum Beispiel, Seventeen,
Super Junior,
NCT Dream,
Girls' Generation,
Twice,
Stray Kids. Also ihr merkt, es gibt wirklich wahnsinnig viele Bands.
Und interessant finde ich, dass es oft sehr viele Bandmitglieder gibt. Und die zum Teil dann auch irgendwie rotieren. Mhm. Also, dass der eine in der Untergruppe von dort ist und dann ist der nochmal da mit dabei. Aber das ist irgendwie einfach immer gut gemacht und gut produziert und da werden die Fans auch entsprechend abgeholt.
K-Pop wäre nichts ohne die Fans. Das wurde uns bei unseren Recherchen immer bewusster. Für die Fans haben die Songs und alles, was um die Musik herum passiert, eine wahnsinnig große Bedeutung.
Für sie ist K-Pop nämlich eine Lebenseinstellung, eine Philosophie, eine Online-Bewegung. Das alles kommt da zusammen und ist für Millionen Menschen, die sich da zusammenschließen, eine wichtige Orientierung im Leben. Wir wollen das mal so ein bisschen aufdröseln anhand der BTS-Fans so grob, weil da man viele Sachen schön dran erklären kann.
Natürlich spielen die Agenturen auch hier wieder eine wichtige Rolle und connecten halt die Fans mit den Bands. Also es gibt Fanseiten, Autogrammstunden, Fantreffen und sowas und da haben natürlich auch diese Agenturen immer ihre Hand mit im Spiel.
Jede K-Pop-Band hat ihren eigenen Fandom. Und da hat man eben dann auch einen eigenen Namen, ein eigenes Vokabular und so weiter. Und am Beispiel von BTS ist es eben die ARMY.
Und bei denen ist es halt auch besonders, wir haben schon gesagt, BTS waren so die ersten, die richtig groß bei Social Media waren. Und da ist einfach die Verbindung zwischen Fans und Band sehr, sehr, sehr eng. Und es gibt zum Beispiel auch eine eigene App, um quasi Fans und Band miteinander zu connecten. Da wird eigener Content für die Fans produziert und sowas. Und jetzt gehen wir mal davon aus, es kommt ein neuer Song von BTS raus. Wie verhält sich dann die ARMY?
Die ARMY versucht dann auf alle möglichen Arten und Weisen, diesen Song auf der ganzen Welt auf die Eins zu katapultieren. Und sind damit, by the way, recht erfolgreich.
Genau, nennt sich dann aktives Streaming. Das heißt, da werden extra Playlists erstellt. Es gibt verschiedene Tricks, um den Algorithmus quasi zu füttern. Also, dass man das Video kommentieren, liken und teilen muss. Dass man sich das komplett anschaut. Dass man sich dazwischen andere Videos anschaut. Das haben die total ausgecheckt, schließen sich da zusammen. Und das erklärt eben auch, warum diese Videos und diese Songs überall so krass gestreamt werden. Die machen das, um ihre Idols zu supporten. Und wenn es dann klappt, dann feiern die das auch. Quasi so als Erfolg oder als Leistung. Ist ja auch so, weil am Ende haben sie das quasi, den Song quasi zum Hit gestreamt, wenn man so will.
Und zum Teil sammeln Fans auch ja, Geld, um dann der Band was zurückzugeben. Also beispielsweise Werbeflächen oder so zu kaufen für die Band. Da werden dann Spenden eingesammelt und dann wird für die Band beispielsweise am Times Square eine Plattform gekauft, wo dann zum Geburtstag von einem Bandmitglied ein Foto drauf projiziert wird oder so. Und das ist natürlich echt faszinierend und eine wahnsinnige Fanliebe. Man muss aber, du hast es auch schon gesagt, dazu sagen, dass auch von den Bands, von den K-Pop-Bands oder von BTS in dem Fall, sehr viel auch zurückkommt. Also ein Beispiel kann man sagen, BTS-Geburtstag. Vorher gibt es 2 Wochen lang eine sogenannte Festa-Zeit. Mhm. Und in dieser Zeit bekommen die Fans Videos. Am selben Tag gibt es nochmal eine große Live-Show. Du wirst auch als Fan nonstop gefüttert.
Und es sorgt tatsächlich auch schon dafür, dass Fans, die eben von hier auch kommen, dass sie, wir haben es vorhin gesagt, nach Korea reisen wollen, dass sie die Sprache lernen, dass sie sich mehr mit dem Essen, mit der Kultur beschäftigen und sowas. Also es ist eine Community, es ist eine kulturelle Bewegung, der sich halt auch Menschen, die eigentlich nicht aus diesem Kulturkreis kommen, total angehörig fühlen und sich da richtig reinfuchsen.
Und tatsächlich, weil auch die Fankultur sehr divers ist. Mhm. Also da kann jeder mitmachen und jeder ist willkommen. Und in einigen Dokumentationen, die ich dazu gesehen habe, war auch immer wieder von Fans diese Aussage, das ist so ein krasser Zusammenhalt, der eben weltweit entsteht. Also dass da Freundschaften auch entstehen über, was weiß ich, Indien nach Südamerika, nach Deutschland, nach Italien und dann nochmal zurück nach Kanada oder so. Und das ist ja eigentlich auch ein sehr schön verbindendes Element.
Und was auch noch ein wichtiger Punkt ist, K-Pop wird auch immer politischer. In den USA ist ja Musik auch sehr politisch. Da beziehen Künstlerinnen und Künstler auch ganz klar eine Seite und äußern sich konkret zu Politikern oder geben Wahlempfehlungen ab oder sowas. Das ist im K-Pop ein bisschen anders. Also die Stars äußern sich aber eher so zu gesellschaftlichen Werten.
Da also, gibt es 2 krasse Beispiele.
Ja, genau. Wir nehmen mal das erste, das hat auch eben mit den USA zu tun, mit George Floyd und der Black Lives Matter Bewegung. Und zwar war es so, dass als diese Geschichte passiert ist, BTS $1 Million gespendet haben an Black Lives Matter. Und dadurch ermuntert, haben quasi die Fans auch angefangen, Geld zu sammeln, haben die gleiche Summe zusammenbekommen und auch gespendet.
Eine andere Geschichte hat mit Trump zu tun. Der hatte eine Wahlveranstaltung 2020 und hatte da in eine große Halle eingeladen und man konnte dafür Tickets kaufen. Und dann haben, vereinfacht gesagt, K-Pop-Fans oder BTS-Fans angefangen, Tickets zu kaufen, aber logischerweise nicht hinzugehen. Mhm. Was dazu geführt hat, dass im Prinzip fast die halbe Halle vor Trump dann leer war.
Also solche Aktionen passieren im echten Leben, aber eben auch online. Zum Beispiel in Twitter, da gab es mal einen rassistischen Hashtag und dem haben quasi die BTS-Fans übernommen und haben einfach Bilder und Videos von der Band gepostet mit diesem Hashtag und haben dann eben die rassistischen Kommentare sozusagen verdrängt. Also, was man sagen kann, ist, dass diese Army oder diese Community tatsächlich viel Macht hat und Power, die aber zu ganz großen Teilen für wirklich gute Dinge eingesetzt wird.
Aber wo es natürlich sehr viel Positives gibt, gibt es aber auch negativere Sachen. Cyberbullying ist natürlich auch ein Thema. Es gibt Geschichten, dass wenn sich ein Bandmitglied vielleicht nicht so verhält, wie den Fans das gefällt oder vielleicht doch irgendwie rauskommt, Partner, Partnerin oder sonstiges, dann kann es auch passieren, dass sowas umschlägt und dass dann eben die geballte Welle an Positiven sich umwandelt in eher negative Geschichten. Und da hat ein ehemaliges Bandmitglied gesagt, ja, und dann gibt's halt kein System, das den Menschen an der Stelle schützt.
Auch ein ganz wichtiger Punkt im K-Pop, der Style.
K-Pop-Stars sehen einfach perfekt aus. Dass danach geholfen wird ab und zu, wir haben es euch schon erzählt, dass die von Kindheit an ihrem Körper, an ihrem Gewicht arbeiten. Und K-Pop-Bands oder die Mitglieder sind mittlerweile auch Fashion-Vorbilder geworden.
Es ist irgendwie so ein bisschen uniformiert, aber trotzdem individuell. Kann man vielleicht gut vergleichen, wie früher, ich nehme jetzt nochmal die Backstreet Boys oder die Spice Girls, die haben ja auch im Prinzip immer zusammengepasst. aber trotzdem hatte jeder so einen kleinen individuellen Kniff.
Dass
oder
der Charakter
so.
Eben wieder rausgearbeitet
genau.
wird.
Genau, und das ist natürlich perfektioniert im Bereich Styling. Und wenn wir über Styling und Style sprechen, dann ist es natürlich auch dieses Ganze, wie wirkt das Ganze bei Choreografien oder sowas zum Beispiel. Das ist von vornherein alles ganz genau geplant in diesen Talentagenturen. Und dann wird halt auch geguckt, welche Farbe gehört zu wem und welcher Fandom bekommt jetzt welche Fanfarbe. Und welche genauen Dinge passen zu dem oder zu jenem oder wer hat einen Partnerlook und sonstiges. Also das ist alles total durchdacht und eben entsprechend perfektioniert.
Mhm. Und es ist auch wieder, um nochmal eins dieser Klischees anzusprechen, es ist schon auch alles sehr bunt. Es ist schon auch kostümiert teilweise.
Mhm.
Ne? Also es sind wirklich so Bühnenoutfits. Und mein Eindruck ist, dass bei den Girlgroups das alles schon auch relativ freizügig ist. Also man sieht schon viel Haut, knappe Kleidung und sowas, aber ich finde nicht, dass es schlüpfrig ist.
Nee,
oder
ist nicht billig
oder so.
Nee.
Ne? Also man sieht nie Brüste wirklich oder Po oder so, sondern es ist schon bedeckt, ne? Aber es ist eben alles eng und alles knapp. Und bei den Männern war mein Eindruck, ist es tatsächlich teilweise jetzt, wenn man sich vor allem wieder BTS anguckt, alles eher so ein bisschen lässig cool und die BTS-Typen sind auch alle eher androgyn. Die sind auch geschminkt, die tragen auch Ohrringe und so. Das ist eher so ein bisschen die Richtung, wie es sich für mich angefühlt hat zumindest.
Was auch noch wichtig ist in Sachen Style und Choreografien, ist so diese wahnsinnig aufwendigen Musikvideos mit diesen Tanzstilen, die da drin sind. Also die sind ja wirklich sensationelle Tänzerinnen und Tänzer in diesen K-Pop-Bands. Und das Interessante ist, die Choreografien sind echt zum Teil richtig hart, also wirklich schwer, aber so hatte sich eine Choreografin in einer Doku geäußert, es gibt immer Elemente, die einfach nachzutanzen sind, um als viraler Tanzmove in Social Media wieder zu funktionieren.
Bei TikTok, ne?
Und das ist eben das Schlaue bei K-Pop, dass das einfach schon mitgedacht ist.
Ja. Ich habe noch einen Fun Fact zu Style und zwar war einer der ersten Designer, der das erkannt hat, wer soll es auch anders sein? Karl Lagerfeld, der 2016 als erster Designer tatsächlich in K-Pop investiert hat. Also Look, Aussehen, Klamotten spielen in dieser Welt eine große Rolle.
Die Frage, die über allem eigentlich drüber steht. Was hat K-Pop eigentlich mit uns zu tun? Wie kam es dazu, dass es mittlerweile auch in Deutschland tausende Fans gibt, Songs im Radio laufen und Konzerte in den größten Hallen ausverkauft sind?
K-Pop wurde in den letzten Jahren immer internationaler. Die Bands bzw. ihre Agenturen setzen jetzt darauf, auch außerhalb des asiatischen Musikmarkts erfolgreich zu werden.
Also vor allem natürlich in Amerika, aber Deutschland ist nach Großbritannien schon auf Platz 3, was die Größe des Musikmarktes angeht.
Eigentlich, wenn wir es ganz genau nehmen, dann sind diese Songs, die bei uns schon im Radio laufen, gar kein K-Pop mehr, weil K-Pop ist eigentlich immer die Sprache. K-Pop-Songs müssen eigentlich koreanisch sein. Also das ist eben diese Verbindung, was auch immer eine wichtige Rolle spielt, dieser kulturelle Aspekt, mit dem es ja mal angefangen hat, der ist heute immer noch wichtig und der transportiert sich über die Sprache. Die Musik klingt wie unsere Popmusik teilweise auch. Das ist auch so gewollt und auch völlig in Ordnung und teilweise übrigens auch hier bei uns produziert, also die Songs, die Instrumentals. Aber um es zu uns zu bringen, braucht es halt doch zumindest einen Satz, einen Refrain auf Englisch, den wir eben alle verstehen können, den wir alle mitsingen können.
Und warum funktioniert das Ganze jetzt so wahnsinnig gut? Es ist super wichtig, aufwendige Videos, anspruchsvolle Choreografien, toll aussehende Menschen, das haben wir soweit abgefrühstückt. Dann interessant ist, dass sehr, sehr viel fast immer in Dur komponiert ist. Mhm. Also es ist immer eher positiv.
Genau, es ist gute Laune Musik.
Ja, es gibt Ausnahmen, keine Frage, aber der Großteil ist eben entsprechend. Es ist immer gut produziert, die sind immer on point, die liefern immer ab. Also so Skandale, wie wir es jetzt von Britney beispielsweise mit, die rasiert sich die Haare ab, bla bla bla, ihr wisst Bescheid. Sowas gibt's da einfach nicht. Und in der BBC-Dokumentation hat ein Musikproducer gesagt, in der Musik an sich passiert wahnsinnig viel. Dann ist hier was, dann ist da was, dann
voll.
Passiert dort
das
was.
Das ist vollgeladen, 150%.
Ja, und warum ist es so erfolgreich rein von den Zahlen her? Es ist wohl üblich, dass ganz viele Alben nicht nur in einer Version rauskommen, sondern in ganz vielen unterschiedlichen. Der Fan hat auch einfach Möglichkeiten, wahnsinnig viel zu kaufen und damit natürlich den Erfolg, den rein messbaren Erfolg in Sachen Kohle nach oben zu treiben. Und ich möchte gerne ein Bandmitglied von BTS zitieren, Suga. der hat mal gesagt, K-Pop ist integrated Content, in dem Musikvideos, Performance, Mode, TV-Reality-Shows, Livestreams, Dramaturgie auf der Bühne, TV-Auftritte und die Musik ein Gesamtpaket ergeben.
Woran man auch nochmal sieht, was K-Pop auch für das Land für eine wichtige Bedeutung hat. In Seoul, der Hauptstadt, wird gerade eine supermoderne K-Pop-Arena gebaut. Die eröffnet 2024, wo quasi in Zukunft so supermoderne K-Pop-Produktionen stattfinden werden.
Und in der gleichen Stadt gibt es auch, ihr kennt sicherlich alle, den Walk of Fame in Hollywood. Und in Seoul gibt es eben in Gangnam, in einem Viertel dort, kein Walk of Fame, sondern die sogenannte K-Star Road. Mhm. Und da haben alle großen K-Pop-Bands auf so Art Bärenfiguren oder so, sind die da so ausgestellt. Also auch da, es begegnet dir in dieser Stadt wohl überall.
Und wo K-Pop einem auch noch begegnet, ist in der Werbung.
Ja.
Gerade BTS, es gibt so ein Video, wo sie quasi für eine Roboterfirma singen und tanzen gemeinsam mit Robotern, um quasi zu zeigen, wie gut die sich bewegen können und wie weit die Entwicklung da ist. Also zum einen wirklich kommerzielle Werbung, zum anderen aber auch Werbung für zum Beispiel die UNO. BTS sind quasi so wie politische Botschafter eigentlich und haben in diesem Sitzungssaal der Generalversammlung der UNO schon ein Musikvideo gedreht und ein Interview mit dem Präsidenten im Südkoreanischen gegeben und sprechen da zum Beispiel über so Themen wie Nachhaltigkeit und sind auch für UNICEF am Start und setzen sich dafür Themen wie Chancengleichheit junger Menschen auf der ganzen Welt ein, was dann auch wieder ihre Fans auf den Plan ruft, die sich dafür auch einsetzen und so weiter und so weiter.
Wir hoffen, wir konnten einen Überblick geben, was K-Pop ausmacht. Und ich muss sagen, ich habe echt Respekt vor dem, was die Idols leisten, weil das wirklich hardworking people sind.
Und auch wenn die Musik einem jetzt vielleicht nicht hundertprozentig gefällt, finde ich es trotzdem super spannend, was in dieser ganzen K-Pop-Welt alles stattfindet.
Noch mehr Podcasts von SWR3 findest du auf swr3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.